Wir kommen zum nächsten Tag. Über 2 Jahre DSGVO. Was hat sich inzwischen geändert? Bei uns ist jetzt die Carola Sieling. Sie ist Fachanwältin für Informationstechnologie-Recht. Das ist ein super sperriges Wort. Gründerin der Kanzlei Sieling, berät an den Standorten Hamburg und Paderborn deutschlandweit, aber natürlich Unternehmen wie auch Privatpersonen zum Schwerpunkt IT-Recht. Was ich auch gesehen habe, sie ist auch Mitglied der GDD, falls ihr das kennt. Das ist die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung. Kennen vielleicht einige, ist eine sehr empfehlenswerte Geschichte. Dort gibt es ganz viele hilfreiche Formulare, Checklisten, Vorlagen für Kleinunternehmen, große Unternehmen im Hinblick oder im Umgang mit der DSGVO. Auf der Kanzlei-Webseite von Carola gibt es natürlich auch einen Blog mit zahlreichen Checklisten und Tipps. Und sie würde sich auch natürlich freuen, wenn ihr der Carola auch folgt auf Twitter. Sie ist dort erreichbar unter carola_sieling. Carola, mal herzlich willkommen.
Hallo.
Danke fürs Zeitnehmen, es freut uns sehr. Morgen sind es ganz genau 888 Tage, seitdem die DSGVO in der Europäischen Union gilt. Man könnte doch sagen, 2 Jahre, 5 Monate, 3 Tage. Vorgestellt wurde sie aber natürlich schon von der Europäischen Kommission vor 3200 Tagen, also morgen, vor 3200 Tagen. Und eigentlich baut sie jetzt aber auf Regelungen auf, die ja nach meinem Wissensstand zu einem großen Teil auch auf Ideen und Konzepten aus dem letzten Jahrtausend sogar beruhen, also über 20 Jahre alt sind. So wie datenschutzfreundliche Voreinstellungen, Datenschutz der Technikgestaltung und ähnlich. So richtig bekannt geworden ist die DSGVO in der breiten Bevölkerung, aber vor allem durch die hohen Strafsummen, den Strafrahmen, der da immer im Raum gestanden ist und natürlich auch steht. Die Fragen, die sich da jetzt ergeben, ist das eingetreten? Falls ja, warum liest man darüber zu wenig? Falls nein, hat die ganze Aufregung auch irgendwas gebracht? Hat die DSGVO überhaupt etwas gebracht? Das sind also die Fragen, um die sich wahrscheinlich dein Talk so in der nächsten halben Stunde drehen wird. Wir haben dann anschließend natürlich noch genügend Zeit für Fragen. Du bist danach auch noch im Chat für uns verfügbar. Und in diesem Sinne sage ich jetzt Bühne frei für Carola Sieling.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Insbesondere bin ich ja Vorband für Max Schrems, wenn ich das richtig im Programm gesehen habe. Also bleibt gerne dran, gleich im Anschluss. Ich freue mich, DSGVO, das ist genau der Punkt, 2 Jahre, was hat sich da getan? Und du hast recht, ich finde es schön, dass du nochmal nachgerechnet hattest, 888 Tage. Und vor allen Dingen, wie lange kennt man das eigentlich schon? Also aus der Praxis will ich gleich gerne so ein bisschen ein paar Zahlen auch erzählen und so ein bisschen, wie das bei mir in der Kanzlei auch gelebt wird, diese DSGVO. Aber es war so, als wenn es dann doch überraschend kam für alle. Also wenn ich mich jetzt noch mal 2 Monate, 5 Tage zurückerinnere, da habe ich überlegt, auch die Aufsichtsbehörden waren nicht ready. Wir haben zum Beispiel, also wir wussten in Datenschutzmandaten, wir müssen zum Beispiel die Datenschutzbeauftragung melden. Das ist also eine neue Verpflichtung gewesen aus der DSGVO. Also jede verantwortliche Stelle muss unter bestimmten Voraussetzungen einen Datenschutzbeauftragten stellen. Da gibt es auch immer wieder unterschiedliche Anforderungen auch. Also erstmal so grundsätzliche in der DSGVO und dann auch nochmal nationales Recht, was da gestaltet wurde, wo vielleicht auch nochmal strengere Vorschriften gelten, zusätzliche Anforderungen. Und dann haben wir gesagt, guck mal, wir wissen ja eigentlich schon, die DSGVO kommt, wir können ja schon mal bei der Aufsichtsbehörde unsere Datenschutzbeauftragung melden. Und was haben wir da getan? Also wir haben da gesagt, gut, machen wir ein Schreiben hin, ne? Schreiben wir eine E-Mail oder einen Post. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben die erste Rückmeldung aus Nordrhein-Westfalen bekommen vom LDI. Und die haben dann geschrieben, also die haben mich dann angerufen und haben gesagt, Frau Sieling, also das können wir gar nicht verarbeiten. Ich sage so, ja, aber Sie wissen doch, in 3 Monaten ist es soweit. Und dann haben die gesagt, ja, also Frau Sieling, also da müssen Sie noch mal in 3 Monaten kommen. Also wir können das nicht verarbeiten. Also Ablage P, die haben original unsere Meldung einfach vernichtet und konnten das noch gar nicht verarbeiten. Und dann denkt man, okay, das ist jetzt für die Aufsichtsbehörden diese Verpflichtung, einen Datenschutzbeauftragten zu melden. Und dafür irgendwie einen Prozess zu schaffen, das ist eigentlich jetzt nicht so überraschend gewesen. Aber auch die Aufsichtsbehörden waren nicht vorbereitet und auch nicht ausreichend vorbereitet. Man bekam wenig Informationen, wenn ich mich daran zurückerinnere, als wir gestartet sind, wie wir nach jeder Veröffentlichung aus jeder Aufsichtsbehörde gelächzt haben. Bayern war also in Deutschland ganz weit vorne mit den Veröffentlichungen. Die hatten auch die meiste Man- und Woman-Power seinerzeit und auch jetzt immer noch zusammen mit Nordrhein-Westfalen sind es die stärksten Aufsichtsbehörden. Für jemand, der nicht aus Deutschland kommt, muss wissen, also wir leben ja, wir merken das jetzt auch in der Corona-Krise, leider in diesem föderalistischen Staat und das hat manchmal auch seine Vorteile, aber wenn es so um generelle Dinge geht, die einheitlich geregelt werden sollten, dann ist der föderalistische Hintergrund sehr misslich. Wir müssen also zum Beispiel schauen, wie sieht jetzt die Aufsichtsbehörde in Hamburg, in Berlin, wie stehen die zu einem Sachverhalt? Und dann gibt es so viel Meinung wie Aufsichtsbehörden, muss man ja sagen. Also man muss immer speziell gucken. Gibt noch eine Besonderheit, in Bayern haben sie auch noch zwei Aufsichtsbehörden, einmal für die Privatwirtschaft und einmal für den öffentlichen Sektor. Ansonsten macht das eine Aufsichtsbehörde in den Bundesländern. Und da muss man sagen, da hat man das ein bisschen einfacher in Österreich. Da hat man nur einen Ansprechpartner und da hat man eine Meinung und da weiß man zumindest, wie steht denn die Aufsichtsbehörde dazu. Ganz fatal letzte Woche ein Papier der obersten Aufsichtsbehörden aus Deutschland, die sich dazu Microsoft 365 gemeldet haben und gesagt haben, das ist irgendwie nicht datenschutzkonform einsetzbar. 8 haben dagegen gestimmt, 9 dafür. Also das ist also ein Sammelsurium an Meinungen, mit dem wir so in der Praxis arbeiten müssen. Das ist nicht schön. Ich kann noch die Geschichte in Nordrhein-Westfalen zu Ende erzählen. Wir haben dann im Mai nochmal angefragt, so wir würden jetzt gerne dann die Meldungen machen. Und dann haben die gesagt, ja, da kommt ein Online-Tool. Und bei diesem Online-Tool hat sich das so leider herausgestellt, dass das auch am 25. Mai noch nicht da war und am 28. nicht und auch am 1. Juni nicht. So, was wir gesagt haben, also bitte, jetzt sind wir jetzt in der Bußgeldbedrohung, weil wir konnten unsere Beauftragung nicht melden. Auch andere konnten das natürlich nicht melden, haben dann festgestellt, andere Bundesländer waren schon weiter. Also jeder macht auch so seins. Jeder hat so seine eigene Plattform, wo man Meldungen machen kann. Und der eine war mal weiter und der andere hat gesagt, das kann man dann per E-Mail machen und dann kann man das auch per Post machen. Und in Nordrhein-Westfalen war man dann irgendwann mal Ende des Jahres fertig, hat aber dann dafür ein Papier rausgebracht, hat gesagt, bitte seht davon ab, solche Bestellung von Datenschutzbeauftragten überhaupt hier mitzuteilen, auch wenn das eine Verpflichtung ist. Wir sind nicht fertig und wenn das Tool fertig ist, das muss irgendwann jetzt bald passieren, dann meldet das an und das ganze Jahr 2018 ist dann auch nicht Bußgeld bewährt. Ist ja nett, ne? Also man kann es nicht melden und dann gibt es kein Bußgeld. So fing es ja an und so fühlte es sich auch an. Wie fühlt sich das jetzt an? Wir hatten jetzt die erste Evaluation der Europäischen Kommission im Juni. Also man hat sich verpflichtet, dass man überprüft nach 2 Jahren, wie hilfreich war denn jetzt die DSGVO? Wie gut sind wir denn vorangekommen? Sind unsere Ziele erreicht? Wo sind die Schwächen? Und das ist jetzt erstmalig nach 2 Jahren passiert und demnächst passiert das auch wieder in 4 Jahresabständen, dann ein bisschen größer. Und wenn man sich dieses Papier so durchliest, dann ist das so ein Schulterklopfen. Und ich habe das dann mit Amüsement auch gelesen, weil also viele Sachen sind jetzt für den Datenschutz besser geworden, sicher. Aber es gibt auch ganz viele Probleme in der konkreten Umsetzung, gerade in der Praxis für kleine Unternehmen, den Mittelstand, diese Dokumentationswut auch die Unterscheidung häufig, wie groß und wie riskant sind die, wie sensibel sind die Daten. Es wird eine kleine Abstufung gemacht bei besonderen Kategorien, also wenn es um irgendwie sexuelle Selbstbestimmung geht oder Partei-Gewerkschaftszugehörigkeit, das wird dann besonders geschützt. Ansonsten muss der Handwerker quasi so eine gleiche Struktur, so ein Datenschutzmanagementsystem aufbauen wie so ein Riesenunternehmen. Das sieht natürlich dann kleiner aus und ist einfacher, sicher. Aber ich muss sagen, also für den Anfang gerade haben auch die Aufsichtsbehörden wenig dazu getan, um die Unternehmen an die Hand zu nehmen. Und was dann ausgeblieben ist, also bei uns in Deutschland, wir sind ja, also auch die Anwälte in Deutschland sind ja dafür bekannt als Abmahnanwälte. Also hier gibt es so das Institut, wenn man irgendwie gegen Recht verstößt, dann kann man einen netten Brief schreiben und sagen, also du musst diesen Verstoß jetzt abstellen und für diesen Brief bezahlst du auch noch eine Menge Geld. Und das hat man halt erwartet, dass das auch da in der Richtung kommt, ist aber ausgeblieben. Ne? Also diese sogenannte Abmahnwelle, die man in Deutschland vermutet hat, ist ausgeblieben. Und auch sonst hat man sich von allen Seiten eher vorsichtig genähert. Papiere, also die Abstimmung auch in den, auch in Deutschland unter den Behörden ist besser geworden. Ich habe auch das Gefühl, dass man auch den Unternehmen sowie den Aufsichtsbehörden erstmal so eine kleine Schonfrist gegeben hat, um damit jetzt umzugehen. Also wie können wir dieses Gesetz jetzt anwenden oder diese Verordnung? Und wenn man sich diesen Bericht mal durchliest, also dann klopfen die sich auf die Schulter, Mensch, 71% der Bürgerinnen und Bürger in den Mitgliedstaaten kennen die DSGVO. Das ist sicherlich ganz toll, insbesondere ist zu begrüßen, auch für mich in den Unternehmen. Also ich habe also mit Datenschutz sehr früh angefangen, weil mich das persönlich auch interessiert hat und weil ich das wichtig finde. Da habe ich irgendwie 2007 meine erste Datenschutzberatung gemacht und da haben die mich noch belächelt. Was will die da eigentlich? Wie Person? Also wir wollen unsere Geschäftsgeheimnisse. und also ja, mit den Daten von den Mitarbeitern und so, das ist alles nicht so wichtig. Das machen wir schon. Das macht der Geschäftsführer, der passt auf, dass alles richtig läuft, ist aber gar nicht passiert. Ich war ganz dankbar dann, dass ich so früh einsteigen konnte, um zu sehen, wie die Entwicklung war. Also man merkte so nach Snowden, also wenn man jetzt nochmal weiter guckt, nach Snowden gab es nochmal so einen Aha-Effekt. Wir müssen doch irgendwie Daten schützen und dann ging es aber trotzdem immer mehr um geschäftliche Sachen, Betriebsgeheimnisse und solche Dinge. Und erst seit der DSGVO, muss man sagen, hat es wirklich nochmal einen Schwung in der Wirtschaft gegeben, um datenschutzkonformer zu arbeiten, transparenter zu arbeiten. Es ist sicherlich nicht das, was man sich vielleicht wünscht in allen Details und Umsetzungen. Aber ich muss sagen, also Japan zum Beispiel, die haben jetzt unsere DSGVO sozusagen übernommen. Also viele Staaten finden das Modell eigentlich gut. Und sagen, da sind so abstrahierte Instrumente drin, das kann man übernehmen. So finde ich doch, dass das für den Datenschutz einen guten Schwung gegeben hat. Also wenn ich darüber nachdenke, ich bin da in 2010 schon hingegangen und habe gesagt, also bei uns in Deutschland im BDSG, ich weiß jetzt nicht genau, ob das im Datenschutzgesetz in Österreich auch schon war, Auftragsverarbeitungsverträge, ob das ein Thema war. Also das gab es vorher im BDSG schon seit 2010, dass man also mit Dienstleistern Verträge abschließen musste. Also da brauchte man ja gar nicht kommen, da wurde man total belächelt. Und erst seit der DSGVO, ah ja, wir müssen da so einen Vertrag abschließen mit unserem Dienstleister, wie der mit Daten umgeht und so. Und also diese Verflechtungen auch dadurch, also die vertraglichen Verflechtungen sind durch die DSGVO doch ein bisschen transparenter und besser geworden. Und man achtet dann schon mehr darauf, wen habe ich denn jetzt zum Beispiel als Subdienstleister eingesetzt, ne? Also ich hatte letztens eine Prüfung auf dem Tisch, da ging es um die Frage eines Telefonrobot sozusagen, der sollte einkommende Gespräche managen. Und da gab es dann aber natürlich irgendwie so eine schöne Software, eine schöne KI, die auch in Europa ihren Sitz hatte, das Unternehmen, innovativ und schön. Und der Vertrag war auch in Ordnung. Und die technischen organisatorischen Maßnahmen waren auch in Ordnung. Also für so ein Startup auf jeden Fall angemessen. Und dann ging es darum, irgendwie, da stand dann doch irgendwie wieder so ein Google-Tool mit drin. Also ich will jetzt ja kein Bashing betreiben, aber es war dann wieder sowas mit drin. So, also wir brauchen da die Datenbank für so und so. Und ich sage so, ja, das ist jetzt ein Problem. Da müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen. Da muss man wirklich sagen, also kann man nicht um das Tool herumarbeiten, gibt es da vielleicht Lösungen und Möglichkeiten. Und das wäre wahrscheinlich vorher überhaupt gar nicht aufgedeckt worden, weil sich da gar keiner mit beschäftigt hat. Also das mal so als Resümee. Dieses Schulterklopfen der Europäischen Kommission hätte ich so nicht gemacht. Die haben halt auch noch mal viel festgestellt, dass auch die Arbeit unter den Aufsichtsbehörden noch verbessert werden soll. Also organisatorische Sachen sind noch nicht so toll. Es gab dann aber auch Stellungnahmen, sehr unzufriedene Stellungnahmen von Aufsichtsbehörden aus Europa, die gesagt haben, das geht uns noch gar nicht weit genug. Also die Zusammenarbeit gerade im Übernationalen ist immer schwierig. Also man kommt dazu keine Entscheidung, man kommt nicht weiter. Lokal für sich kann man immer gut Entscheidungen treffen. Aber sobald es andere Aufsichtsbehörden involviert sind, gibt es irgendwie ellenlange Verfahren und man kommt nicht weiter. Also solche Stimmen habe ich dann eben auch von Aufsichtsbehörden gehört zu diesem Bericht der Europäischen Kommission. Und jetzt wollen wir mal zu den Bußgeldern kommen. Also das hat ja ordentlich eingeschlagen. Also wir haben jetzt hier für die Centerleitung hier gerade aus Hamburg, also da von hier spreche ich auch gerade zu Ihnen, da gab es einen Verstoß von H&M und der wurde bewährt mit 35,3 Millionen Euro. Das ist ja schon mal eine große Nummer. Man muss aber auch sagen, was haben die denn da gemacht? Also die haben so ein schönes Welcome-Back-Gespräch gemacht mit ihren Mitarbeitern. Wenn die also im Urlaub waren und krank waren, dann hat man sich nett unterhalten, wie man das vielleicht sogar unter Kollegen machen würde oder auch unter Vorgesetzten. Mensch, wie geht's dir denn und den Kindern und wie bist du klargekommen mit dem gebrochenen Bein und so, ne? Wie habt ihr das gemanagt? Das wurde dann alles dokumentiert in einem System. Und gespeichert, also das war nicht, davon wussten die Mitarbeiter auch gar nichts. Diese Art der Verarbeitung wurde jetzt erst offenbart, als die Daten quasi offen im Netz durch jemanden aufgefunden werden können. Also da gab es sozusagen eine Datenpanne in der Datensicherheit, ne? Also ein Datensicherheitsleck. Und dann wurde halt dieses Bußgeld ausgesprochen. Das hat H&M jetzt auch wohl akzeptiert, weil die sehr reuig sind und wahrscheinlich nicht noch mehr negative Publicity haben wollen. Aber man merkt so, also ein paar große Bußgelder haben schon ganz ordentlich eingeschlagen. Und dann rüttelt das auch nochmal andere Unternehmen wach. Und vor allen Dingen ja auch, und das muss man ja sagen, vor allen Dingen auch die großen Unternehmen. Also man will eigentlich ja nur gar nicht den Handwerker von nebenan, wenn der seine Kundenliste irgendwie, wenn die im Netz mal steht, versehentlich, oder die ist gelöscht worden, ist ja auch schon eine Datenpanne, dass man dem jetzt ein Bußgeld dafür gibt, dass der nicht ordentlich für Daten-Backups sorgt oder so, sondern dann will ja die Großen auch erwischen. Und ich finde, diese Methodik haben sie ganz gut angewandt. Also das heißt also mal ordentlich mal reingeschlagen, ein paar einzelne große Verfahren geführt. Und da gehört, wie gesagt, H&M sicherlich zu einem ganz großen Verfahren. Das war jetzt auch ganz interessant, gerade ganz aktuell British Airways. Da gab es einen Hack auf deren Seite. Also der Angriff war so ein bisschen schon vorgearbeitet über einen Dienstleister, der irgendwie Zugang, berechtigterweise Zugang hatte zu Kundendaten von British Airways. Und Sie sehen ja über 400.000 Benutzerdaten, also Kreditkartendaten, Name, Adresse und so weiter, Sicherheitsnummern. Die waren alle irgendwo nicht ausreichend verschlüsselt abgelegt. Und waren dann eben für die Angreifer ersichtlich und auslesbar. Und dann hat man vorher gesagt, also im letzten Jahr hat man diese Datenpanne entdeckt. Also es ist auch so, das lag auch irgendwie einen relativ langen Zeitraum so offen im Netz rum, bis man das überhaupt erst bemerkt hat. Und dann hat die Aufsichtsbehörde in UK gesagt, also das ist echt so viel und so umfangreich. Das kostet richtig Geld. Und ich meine, im Ursprung waren es fast 200 Millionen Euro, was die zahlen sollten. Und jetzt sind sie bei, ja, das also 20 Mio. Pfund sind ungefähr 22, glaube ich, Millionen Euro umgerechnet. Also sie sind schon sehr weit zurückgegangen. Ich habe mir die Argumentation auch nochmal genau angeschaut und habe gesagt, warum sind die jetzt so weit zurückgegangen? Das kann doch nicht alles wegen Corona sein. Klar sind die Unternehmen sehr gebeutelt durch die Krise, auch wirtschaftlich. Hier war aber auch ein Grund, dass man nochmal gesagt hat, dass die Hauptschuld wohl gar nicht so bei British Airways lag. Also offensichtlich hat man da noch den Verschuldensgrad anders bewertet im Nachhinein. Dann gab es nochmal einen Abschlag, also so konnte man das zumindest der Presse entnehmen, einen Abschlag für die Corona-Krise, auch nochmal irgendwie 4 Mio. Dann hat aber auch British Airways sehr gut mitgearbeitet. Und das hat man auch immer gemerkt. Also die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden ist in solchen Fällen weiterhin gut. Sie sind nicht so repressiv, wie man das vielleicht vermutet hat. Also es werden viele Verwarnungen ausgesprochen, bevor man ein Bußgeld erhebt. Man muss auch bedenken, so ein Bußgeld ist natürlich auch dafür da, eine abschreckende Wirkung zu haben und auch was zu bewirken. Und man merkt vielleicht auch, also wenn man eben nicht einführt, dass wenn man eine Maske nicht trägt, dass man ein Bußgeld bekommt, dann tragen viele keine Maske. Also es gibt, so viel geht halt nur repressiv. Und so ist es eigentlich auch beim Datenschutz, weil ich werde von vielen Unternehmen, umso größer die sind, umso eher sind die risikoorientiert ausgerichtet. Also meine Erfahrung ist, die kleinen mittelständischen Unternehmen wollen eigentlich viel richtig machen und sind darauf bedacht, in der Außenwirkung besonders gut dazustehen. Umso größer die Unternehmen sind, umso mehr wird abgewogen, ist das irgendwie ein großes finanzielles Risiko? Können wir das riskieren oder nicht? Was ist der Benefit, wenn wir anders handeln? Und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass dann mal, und ich meine, 20 Millionen Pfund sind ja auch eine große Nummer, dass das hier dann auch so ausgesprochen wurde. Wie berechnet sich eigentlich so ein Bußgeld? Ne? Also da gibt die DSGVO vor, dass da die Aufsichtsbehörde auch ein Ermessen ausüben kann. Also die guckt zum Beispiel, die Höhe des Bußgeldes ist ja so maximal 4% des weltweiten Jahresumsatzes oder 20 Millionen Euro. Das ist so das Maximum, was ausgesprochen wird. Also je nachdem, was höher ist, kann sich die Aufsichtsbehörde dann aussuchen. Damit will man aber auch vermeiden, das finde ich auch ganz gut, dass man sagt, also jetzt ist hier nur eine ganz kleine Entity dort in diesem Staat vorhanden, die macht nur ganz wenig Umsatz und dann kriegen solche riesen Konzernunternehmen ein Bußgeld von 100 Euro. Das kann es ja nicht sein. So, deswegen finde ich diesen Ansatz ganz gut, dass man den Konzern oder den auch den weltweiten Umsatz da berücksichtigt bei einem Unternehmen. Und hier in Deutschland gibt es jetzt so eine Art Bußgeldkatalog dafür. Also es gibt Webseiten, da kann man dann sein Bußgeld selber sich ausrechnen als Unternehmer. Was kriegt man denn da? Und dann guckt man, also da muss man seinen Umsatz, seinen Vorjahresumsatz da eintragen. Und dann sagt man, ja, ist das denn ein schwerer Verstoß und leicht und so weiter? Und dann wird das irgendwie vervielfacht. Also man hat dann irgendwie bei diesem Jahresumsatz einmal durch 3,65 so einen Tagessatz und der wird multipliziert und dann hat man so ungefähr seinen Mindestsatz, den kann man sich dann ausrechnen. Das ist aber auch bei uns hier in der Schwebe, ob das überhaupt langfristig durchsetzbar ist. Wir gucken mal, ich habe da nämlich auch gesucht. Die EU-Kommission hat selbst aber gar keinen Überblick über die Bußgelder, sehr misslich. Diese Zahlen, die man so hat, ich habe auch gleich noch ein paar mehr mitgebracht, da muss man echt sagen, also das sind Unternehmen aus der Privatwirtschaft, die saugen die Meldung aus, die zapfen die Aufsichtsbehörden selber an, erfragen, was für Bußgelder es sind. Es gibt kein Meldewesen in dem Sinne. Und es wäre eigentlich schön zu wissen und mal zu sagen, ja, wie viel gab es denn insgesamt an Datenpannen? Wie viel Bußgelder wurden denn insgesamt auch ausgesprochen? Viele melden auch überhaupt gar nicht der EU-Kommission. Es gibt da überhaupt gar keinen Anhaltspunkt, auch gar keine Verpflichtung, das zu tun. Und das finde ich tatsächlich sehr misslich. Also weil man ja auch im Standortvergleich auch mal gucken möchte, wo sind wir denn da eigentlich und wie hoch ist das Risiko? Und vor allen Dingen würde das ja auch für eine Bewertung, ob das jetzt wirksam ist oder nicht wirksam ist oder wie es so um den Datenschutz und die Datensicherheit in Europa steht, generell auch eine Aussagewirkung haben. Und leider findet man nicht so richtig was. Es gibt da so ein Papier, das nennt sich GDPR in Numbers. Das gab es zu Anfang, quasi nach den ersten 6 Monaten, hat die EU-Kommission auf Grundlage des Datenschutz, Europäischen Datenschutzausschusses so ein Papier rausgebracht mit den ersten Zahlen. Und hier, das ist hier gewesen, ich sag mal, da steht ja Stand Mai 2019. Leider gab es jetzt kein aktuelleres. Und das ist nur auch nur ein, wenn Sie das suchen, GDPR in Numbers ist ganz interessant. Da steht auch irgendwie, was Leute googeln und wie oft die DSGVO gegoogelt haben und so. Ganz schöne Zahlen dazu. Aber ich habe mal hier was rausgenommen nach dem ersten Geburtstag. Das Slide heißt irgendwie Happy Birthday DSGVO. Und man sieht, also die Reichweite ist sehr groß. Also also viele Leute sind im Rahmen der Awareness gut dabei. Aber ich wollte vor allen Dingen auf die Zahlen hier eingehen. Also es gibt 2 Sachen bei diesem Datenpunk zu berücksichtigen. Und zwar gibt es einerseits die Beschwerdemöglichkeit. Ich kann mich also bei einer Aufsichtsbehörde beschweren, wenn jemand mit meinen Daten umgeht und kann das auch mal überprüfen lassen. Dann kann man seine eigene Aufsichtsbehörde an seinem Wohnsitz fragen. Zum Beispiel, ich habe da eine Kameraüberwachung in meinem Miethaus. Ist das denn in Ordnung? Oder ich habe hier eine E-Mail-Werbung von dem und dem Unternehmen bekommen. Ist das denn zulässig? Und dann prüft das die Aufsichtsbehörde. Also es gibt diese Beschwerdemöglichkeit und Sie sehen also irgendwie schon seit, also nach einem Jahr irgendwie 144.000 Beschwerden, die da eingegangen sind. Also das ist jetzt EU-weit gedacht, ne? Das ist eine ganze Menge. Und dann gibt es aber auch noch diese Selbstverpflichtung der Unternehmen, der verantwortlichen Stellen, auch Datenpannen zu melden. Und diese Selbstverpflichtung haben auch ganz viele wahrgenommen und zwar auch nach einem Jahr bereits schon eben über 90.000. Also es gab über 90.000 Meldungen bei den Aufsichtsbehörden, die da verarbeitet werden irgendwie. Und wenn man sich mal vorstellt, ich habe jetzt zum Beispiel in Österreich mal geschaut, also die österreichische Aufsichtsbehörde hat irgendwie also einen kleinen zweistelligen eine kleine zweistellige Ziffer an Mitarbeitern, die diese ganzen Complaints und Data Breach Notifications verarbeiten müssen. Und ich sehe da ehrlich gesagt, also personell ausgestattet, ist das nicht ausreichend, um diesem überhaupt Herr zu werden. Die Frage ist, sind die Mittel hier auch richtig gewählt worden? Also viele Unternehmen wissen eigentlich gar nicht genau, wann sie überhaupt melden müssen. Die Beschwerdemöglichkeit der Menschen zeigt aber hier, oder die auch die Höhe, dass doch viele unzufrieden sind. Also es gab auch eine Auswertung in dem Bereich, welche, also auf welche Art der Datenverarbeitung bezogen sich denn die Beschwerden? Und das war hauptsächlich Telefonmarketing, E-Mail-Marketing und Videoüberwachung. Also da kamen die meisten Beschwerden her. Und dann muss man sich mal als Unternehmen mal überlegen, muss ich da nicht mal irgendwas tun? Und sind das nicht die zu regulierenden Dinge vor allen Dingen? Und klare Vorgaben zu geben, damit dann die Beschwerden auch weniger werden. Ich habe hier nochmal eine Liste, also Sie sehen, also ich habe immer die Quelle mit angegeben. Das ist hier von einer Großkanzlei. Die haben im Frühjahr 2020 eine Erhebung gemacht. Also die haben auch überall angefragt und die haben gesagt, also mal im Vergleich in den Ländern, wie viel Meldungen, Datenpannenmeldungen von Unternehmen gab es denn? Und da ist also ganz hoch hier Niederlande und Deutschland und UK, Irland, Dänemark und Austria gibt es also 1644 Meldungen von Unternehmen, wo sie selber gesagt haben, bei uns ist da was passiert. Jetzt ist so, was passiert eigentlich, wenn man da eigentlich nicht meldet? Viele würden sich denken, ja, ob die tatsächlich die Unternehmen freiwillig melden oder nicht. Die hohe Anzahl zeigt eigentlich, dass sie sehr frühzeitig melden, glaube ich. Also das ist auch die Rückmeldung von den Unternehmen. Andererseits ist aber auch so, dass wenn ich jetzt nicht melde, erfüllt das auch schon einen Bußgeldtatbestand. Also dann gibt es dann zwei, also wenn das dann irgendwie jemand anders sich darüber beschwert und das ist irgendwie rausgekommen oder ein Mitarbeiter ist unzufrieden und meldet das dann und petzt das dann der Aufsichtsbehörde, dann gibt es also ein Bußgeld für die Nichtmeldung oder verspätete Meldung und eben noch für diesen Datenschutzverstoß selbst. Deswegen ist das schon ganz gut, dass es dieses Instrument gibt, aber Sie sehen also, wer soll das noch bearbeiten? Damals gab es das auch schon mal, das betraf aber so Kreditkartendaten, also nur ganz bestimmte Daten oder deren Verlust musste gemeldet werden. Jetzt ist eigentlich so gut wie jede Datenpanne meldepflichtig und man muss dann nur das Risiko bewerten und je nachdem, wie ich das Risiko bewerte, muss ich dann melden oder nicht, das ist ja auch immer eine Abwägungssache und eine Bewertungssache. Schwierig, ganz schwierig, also das kommt zu dieser hohen Summe. Hier sieht man mal, was für Summen da eigentlich im Raum stehen. Also in 2018 sehen Sie, das ist natürlich klar, da mussten sich die Aufsichtsbehörden überall noch finden, da gibt es also keine Bußgelder, aber in 2019 ging es dann schon mal los, verteilt, auch immer einzeln verteilt in allen Ländern, mal einige mal mehr, andere mal weniger. Insgesamt haben wir jetzt ja hier schon ganz schönes Bußgeld, also das ist in Millionen Euro hier und das ist schon eine ganz schöne Summe. Also und tatsächlich ist aber die Anzahl der Bußgelder gar nicht so viel. Ne? Also wenn man jetzt sieht, also insgesamt sind wir so ungefähr bei 400, da muss man aber sagen, es sind ja wieder nicht alle dabei, weil nicht alle Aufsichtsbehörden in allen Ländern sind hier tatsächlich gelistet sozusagen, weil die eben auch keine Meldung vornehmen müssen und auch nicht vorgenommen haben. Also wenig Bußgelder, ich finde, in Anbetracht der Unternehmenszahl, die man so hat und wenn man so bedenkt, also eine Datenpanne hat wahrscheinlich jedes Unternehmen in irgendeiner Form schon mal erlebt, dann ist das doch sehr wenig. Ich habe hier mal so die Bußgelder, also in Österreich davon waren es, also von den 400 waren 7. Und ich glaube, das kennen Sie alle, dass die österreichische Post, das ist ja ganz groß gewesen, das war so das große Millionenbußgeld. Irgendwo gab es dann auch mal so einen Kleckerbetrag für ein Restaurant, damit hat man sich dann auch beschäftigt. Ne? Ich glaube, das kleinste Bußgeld ist, glaube ich, im zweistelligen Bereich von der Aufsichtsbehörde in, ich glaube, Ungarn gewesen, an Google. So, da fragt man sich, was soll das? So, also eigentlich fände ich ganz gut, wenn Sie sich so ein bisschen auf die schweren Sachen beziehen müssen. Hier ging es ja damals bei der österreichischen Post um Datenverarbeitung, Parteizugehörigkeit und so, dass die Leute nicht genau wussten, welche Daten da tatsächlich verarbeitet werden. Ja, Datenpanne. Ich habe das, also das ist jetzt der Gesetzeswortlaut, ne, bitte nicht lesen. Dass also immer dann, wenn irgendwas schief geht und nicht so verarbeitet wird, wie man sich das eigentlich ursprünglich gedacht hat, dann hat man eine Datenpanne. Ich habe so eine Beispielliste nochmal gemacht, also typischerweise so ein Hackerangriff, aber auch der verloren gegangene USB-Stick. Es gibt ja immer noch Menschen, die USB-Sticks benutzen, dann aber auch irgendwie unbewusste Weitergabe von Daten. Und da kommt es immer nicht drauf an, will ich das oder wollte ich das nicht. Stromausfall kann es mal sein, also Nichtverfügbarkeit von Daten kann auch eine Datenpanne sein. Und dann gibt es halt diese neue Verpflichtung zur Meldepflicht. Also ich habe jetzt doch ein bisschen Jura noch mit reingebackt. Ich hoffe, das kriegen Sie gerade noch um diese Uhrzeit noch hin. Also es gibt Meldepflichten aus der DSGVO. Artikel 33 ist die Meldepflicht für die Unternehmen an die Aufsichtsbehörde. Und dann gibt es auch noch mal eine Meldepflicht an die Betroffenen. Was ich ganz schlimm finde, also man macht diese Risikobewertung, also drei Risikoarten gibt es, geringes Risiko, Risiko, hohes Risiko. Da gibt es auch irgendwie, und wenn man sich hier im roten Bereich befindet, dann muss man erst die Betroffenen informieren. Und wenn man sich im gelben und roten Bereich befindet, dann muss man die Aufsichtsbehörde involvieren. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt ein falscher Ansatz. Ne? Also ich als Betroffener möchte ja nur gerne wissen, wenn irgendwas schiefläuft mit meinen Daten. Ich hätte es eher andersrum gemacht. Aber so ist es nur bei der Aufsichtsbehörde. Die entscheiden dann häufig auch, ja, sollen wir eigentlich die Betroffenen überhaupt informieren? Also ich meine, das finde ich zum Beispiel an Betroffenenrechten. Ansonsten gibt es ja sehr viel, eine Stärkung der betroffenen Rechte, aber da bei dieser Meldung, ob meine Daten irgendwie missbräuchlich genutzt wurden oder irgendwo mal offen im Netz lagen, darüber werde ich nicht informiert. Das finde ich eigentlich schade, dass die Hürde da größer ist. Ja, dann werden dann halt die Risiken nochmal berücksichtigt. Also was habe ich da, materielle, immaterielle Schäden, und ich muss eben ganz schnell meine Meldung vornehmen. Wir sind jetzt, also dokumentieren muss ich noch, ich kann noch mal ganz kurz durch die letzten, das ist im Prinzip das, was ich gesagt habe, noch mal durch die letzten Slides hier rasen. Das ist der letzte Punkt, nämlich die Rechtsfolgen von irgendwie Datenpannen, nicht nur Bußgelder, sondern eben jetzt auch Schadenersatz und Schmerzensgeld. Also das ist nochmal ein Punkt, der hier ansteht, wo man sagt, also das ist vielleicht nochmal diskussionswürdig. Viele wissen gar nicht, wenn also ihre Daten irgendwie missbräuchlich verwendet wurden, dass sie einen Schmerzensgeldanspruch haben. Da gibt es auch gerade bei der österreichischen Post die ersten Präzedenzfälle, was das denn so kostet, wenn man die Parteizugehörigkeit illegalerweise gespeichert hat. Das ist auf jeden Fall mindestens so ein dreistelliger Betrag. Ja, also insgesamt, um dann mal jetzt auch zum Ende zu kommen, ich könnte jetzt noch stundenlang auch über konkrete Fälle sprechen, aber wir müssen, also gleich, ich habe schon vorhin getwittert, gleich kommt die Prominenz, dann will ich auf jeden Fall hier beiseite rücken. Für mich ist nochmal vielleicht in einem Fazit zu machen, die DSGVO ist sicherlich ein guter Anfang, ein guter Start in den Datenschutz, hat viel gebracht in der Praxis, muss ich sagen. Man wird mal gehört als Datenschützer in Unternehmen wegen der hohen Bußgelder, aber in der Umsetzung hapert es doch an vielen Stellen.
Großartig. Das Problem ist, wir haben einfach viel zu wenig Zeit für dieses Thema. Ich könnte ja noch stundenlang zuhören, wirklich. Es ist super, super spannend. Ich selber hätte jetzt noch ungefähr so diese Menge an Fragen, aber tja, wir sind halt dann doch leider etwas knapp an Zeit. Du stehst uns aber noch für die Fragen zur Verfügung im Pausenraum.
Unbedingt.
Das ist super, das ist wirklich toll. Vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Ich hoffe, es hat alles geklappt für dich, es hat alles Spaß gemacht.
Ich fand's super. Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Wunderbar. Dann tschüss nach Deutschland.
Ja, tschüss. Bis gleich.